unterwegs Jünger werden. So haben wir das mal beschrieben, was wir in den kommenden Wochen gemeinsam hier entdecken und erleben wollen. Das ist der zweite Neustart, von dem ich gesprochen habe. Unterwegs Jünger werden, das meint jetzt kein Anti-Aging-Programm, das meint auch keine Gesundheitstipps, dass man irgendwie den Lauf der Biologie irgendwie aufhalten könnte. Aber wir wollen entdecken, dass der Glaube an Gott tatsächlich unser ganzes Leben prägen soll und kann. Dass es darum geht, loszugehen, in Bewegung zu bleiben, dass das auch heißen kann, manches hinter sich zu lassen, Neues zu entdecken. Dass es auf diesem Weg auch mal bedeuten kann, man fällt hin und man steht wieder auf und es geht weiter. Und wir wollen entdecken, dass das Leben mit Jesus etwas mit unserem ganzen Leben zu tun hat. Und dass es ein Weg ist, auf den man irgendwann mal einsteigt, aber auf dem man auch so lange, bis man an diesem Ziel, von dem wir gerade gesungen haben, mal ankommt, bis man da ist, nie fertig ist. Und ich weiß nicht, wie du auf dieses Thema schaust, mit Jesus unterwegs zu sein, Jünger zu sein, also Jünger von Jesus zu sein. Vielleicht bist du mit ihm unterwegs schon lange, du bist von ihm begeistert und du sehnst dich danach, mehr von ihm in deinem Leben zu sehen. Letzte Woche haben wir hier im Gottesdienst über die ganz einfache Frage von Jesus nachgedacht: Hast du mich lieb? Eine Frage, die Jesus Petrus gestellt hat, eine Frage, die Jesus auch uns stellt: Hast du mich lieb? Und vielleicht kannst du sie bejahen und bist so ähnlich wie Mose unterwegs, von dem wir vor Ostern gehört haben, der sich das gewünscht hat, mit aller Leidenschaft von Gottes Herrlichkeit etwas zu sehen. Und dann fällt es dir leicht, mit auf diesen Weg zu gehen. Aber vielleicht bist du auch noch an diesem Punkt, dass du ein bisschen skeptisch bist. Soll ich da wirklich mit einsteigen? Warum kann ich nicht einfach so weitermachen wie bisher, dass ich so ja, ab und zu mal im Gottesdienst bin und das ist auch alles ganz schön? Ich hoffe, dass die Predigtreihe uns so ein ehrliches Bild zeigt von dem, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und Jesus hat auf diesem Weg das Kleingedruckte nicht irgendwo versteckt. Der hat nicht vordergründig zu irgendetwas eingeladen und dann irgendwo kamen dann die versteckten AGB, die man übersehen hat. Er war da ganz ehrlich. Er konnte Menschen auch konfrontieren. Er hat das auch in Kauf genommen, dass Menschen herausgefordert waren, dass es Menschen auch überfordert hat. Er ist ehrlich und ich hoffe, dass alles das, was wir in den kommenden Wochen entdecken, dich motiviert, mit diesem Jesus unterwegs zu sein, aber dass es dir vielleicht auch hilft bei dieser Entscheidung, ob du wirklich mit ihm unterwegs sein möchtest. Und wenn wir über dieses Thema Jüngersein nachdenken, dann müssen wir uns natürlich ein bisschen aus unserem Kontext zurückversetzen in den damaligen jüdischen Kontext. Denn dieses Thema Jünger, das kann man eigentlich nur dann verstehen, denn heutzutage redet man ja sehr selten noch davon, dass irgendjemand Jünger von irgendjemand ist. Und damals war es üblich, dass so ein Rabbi, irgendein jüdischer Lehrer, dass der seine Schüler hatte. Und diese Schüler nannte man eben Jünger. Und die waren mit ihm unterwegs und haben von ihm gelernt. Und es gab so einige angesehene jüdische Lehrer. Und wer dann als junger Mann was auf sich gehalten hat und gedacht hat, er könnte da vielleicht irgendwo so in dieser Richtung unterwegs sein, der hat dann versucht, die Gunst dieses Rabbi zu gewinnen oder vielleicht auch durch gute Beziehungen dahin vermittelt zu werden, dass man in diesen Schülerkreis dieses Rabbi aufgenommen wird. Und vor diesem Hintergrund muss man diese ganze Beziehung auch von Jesus und seinen Jüngern verstehen. Und dann sehen wir, wenn wir in diese Geschichten reinschauen, dass Jesus einerseits ähnlich das macht wie seine jüdischen Zeitgenossen, dass er nämlich mit verschiedenen Menschen einfach unterwegs ist und im Alltag, nicht nach einem festen Curriculum, sondern im Alltag lebt und lernt und lehrt, aber dass er eben auch anders ist. Denn er selbst ruft Leute in die Nachfolge. Es sind nicht nur die, die sich bei ihm irgendwie anwerben und die ihn besonders beeindrucken können, sondern er ruft Leute in die Nachfolge, ohne dass diese sich aufgedrängt hätten. Und wir wollen uns das genauer ansehen. Wie war das mit Jesus, mit seinen Jüngern? Was können wir davon für uns lernen? Und was mir auch noch ganz wichtig ist, es gibt dafür keine Altersbeschränkung. Also niemand, der heute Morgen hier ist, kann sagen, oh, ich bin zu jung, ich bin jetzt erst so 12 oder 13. Das ist vielleicht ein Thema für später. Ich möchte erst noch was vom Leben haben. Damals waren die jungen Männer oft auch nicht viel älter, bis die so angefangen haben, sowas zu entdecken. Aber es gibt auch keine Altersgrenze nach oben. Es ist auch nicht so, dass man dann sagen kann, ich bin ja jetzt schon im Ruhestand und was soll ich jetzt noch irgendwie was Neues anfangen? Ich habe das meiste in meinem Leben doch geschafft und geleistet. Für mich ist jetzt eher so die Zeit, einfach mal zu genießen. Nein, Jesus fordert uns alle heraus, immer wieder neu darüber nachzudenken, was es heißt, ihm nachzufolgen. Und ich lese dazu für heute einige Verse aus dem Johannesevangelium, erstes Kapitel, die Verse 35 bis 51 zum Thema Folge mir nach. Am nächsten Tag stand Johannes, das ist Johannes der Täufer, zu dem sage ich gleich noch was, stand er wieder am gleichen Ort und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Fragte er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Und Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth? Entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, der König von Israel. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Folge mir nach. Was sagt uns dieser Text über das Jüngersein? Ich habe mal 3 Dinge rausgegriffen, die dieser Text uns zeigt. Jüngerschaft ist Leben mit Jesus, Jüngerschaft ist Hören auf Jesus und Jüngerschaft ist Reden von Jesus. Jüngerschaft ist Leben mit Jesus, Hören auf Jesus und Reden von Jesus. Jüngerschaft ist Leben mit Jesus, der erste Gedanke. Jesus ist in dieser Situation seines Lebens eigentlich noch ein No-Name. Den kennt noch fast niemand. Das ist nicht der, dem die Massen hinterherlaufen. Angesagt war damals jemand anderes, Johannes der Täufer. Das war der Prediger, der, wie man heute sagen würde, eben viele Follower hatte. Das war der, wo die Leute hingelaufen sind. Das war der, den sie sehen und erleben wollten. Und dann fängt Jesus an aufzutreten. Und das ist jetzt nicht der Hauptaspekt dieser Geschichte, aber Johannes der Täufer ist faszinierend, denn er kann von sich weg zeigen und kann auf Jesus zeigen. Er ist in diesem Sinne Wegweiser von sich und Wegweiser für Jesus und er nimmt es in Kauf, dass seine Jünger, auch die, die er schon hatte, dass die anfangen, sich für den Neuen zu interessieren und es macht ihm gar nichts aus, sondern er weist genauso auf Jesus hin und sagt, das ist der, um den es eigentlich geht. Und dann ist es spannend, wie das abläuft. Da sind 2 dieser Jünger, einer ist Andreas, der andere wird nicht namentlich genannt, vielleicht war es Johannes, wir wissen es nicht genau. Die gehen hinter Jesus her, also die folgen ihm ganz praktisch. Und Jesus spricht sie an und sie fragt sie, was wollt ihr? Und sie teilen Alltag mit Jesus. Und es ist ja spannend, offensichtlich war das damals so eine übliche Herangehensweise, aber dass sie nicht als erstes fragen, was ist denn so dein Thema? Was hast du denn so im Angebot? Was ist denn so der Kern deiner Botschaft? Wir gucken mal, ob das spannender klingt als bei Johannes dem Täufer. Nein, sie sagen einfach nur, wo wohnst du? Und was macht Jesus? Jesus sagt, naja, kommt mit, guckt's euch an. Er nimmt sich Zeit für diese beiden und ich finde das so spannend. Das ist so eine der Zeitspannen der Bibel, wo man so gerne so ein bisschen mehr dabei gewesen wäre und wüsste, was haben die da eigentlich gemacht? Mehrere Stunden sind diese beiden mit Jesus unterwegs. Sie sind da, wo Jesus irgendwie untergebracht ist. Aber es passt dazu, dass eben gerade so im jüdischen Kontext Lernen so ganz normal im Alltag passiert. Und man hat sich über Alltagsdinge unterhalten und von den Alltagsdingen irgendwie ist man dann auf geistliche Wahrheiten gekommen und hat so im Frage- und Antwortspiel verschiedene Dinge bewegt und gelernt. Das passierte eben nicht einfach nur nach irgendeinem festgelegten Stundenplan. Und ich finde es ganz spannend, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie werden wir solche Nachfolger, solche Schüler von Jesus, solche Jünger. Es passiert eben nicht nur zu bestimmten Zeiten. Es geht nicht nur darum, dass wir das irgendwie ritualisieren und sagen, das ist der Ort und die Zeit, das ist das Gebäude, wo das stattfinden muss. Nein, es geht darum, dass wir in ganz normalen Alltag mit Jesus Zeit und Leben teilen. Glaube an Jesus ist nicht nur irgendein theoretisches Konzept, wo man dann mal ganz nett drüber philosophieren kann und kann so das Pro und Contra abwägen. Nein, es ist etwas, was unser ganzes Leben durchdringen soll. Und wir können Jesus im Alltag begegnen. Gottesdienste sind besondere Zeiten, aber das kann genauso im Alltag passieren. Aber Jesus will eben auch genauso in deinem Alltag mit dabei sein. Jesus und diese beiden Jünger haben diese Stunden ihres Lebens geteilt. Und das heißt, dass dieser Jesus mit dir in die Schule gehen will. Morgen früh, wenn es wieder losgeht. Dass er mit dabei ist am Arbeitsplatz. Dass er mit dabei ist beim ganz normalen Alltagswahnsinn zu Hause, in dem Chaos, was einem manchmal vielleicht wieder über den Kopf wächst. Und es geht darum, dass wir das, was wir von Jesus gelernt haben, dass wir es mit in unseren Alltag nehmen und in unserem Alltag anwenden und da von ihm lernen. Und ich finde es spannend, wie unterschiedlich Jesus hier auch mit diesen Jüngern genau das dann macht. Ja, er nimmt sich Zeit für die einen und er geht mit ihnen und er geht auch diesen Weg mit ihnen. Und er nimmt sich diese Zeit, er stülpt ihnen nicht gleich irgendetwas über und sagt so, hier bitte unterschreiben und dann ab heute seid ihr mit dabei. Er nimmt sich diese Zeit, aber es gibt eben auch das andere. Er trifft am nächsten Tag Philippus und Philippus, der kriegt eine klare Ansage und dann sagt Jesus, komm, folg mir nach. Verlasse dein bisheriges Leben, sei mit mir unterwegs. Jesus gibt dir Zeit, ihn kennenzulernen. Und er will dir in deinem Alltag begegnen. Er geht einen Weg mit dir und er geht auch auf Einwände ein. Und ich finde es spannend, dass er sich dann auch für einen so einen Skeptiker wie Nathanael nochmal eine Extrarunde Zeit nimmt. Nathanael, der kannte sich ein bisschen besser aus und der wusste, für einen frommen Juden waren diese ganzen Leute da oben aus dem Norden eher suspekt. Was kann von da schon Gutes kommen? Aber Jesus geht auch auf diesen Nathanael ein und er nimmt die Einwände ernst. Er geht auch dem nach, der nicht auf Anhieb überzeugt war. Und Jesus geht diesen Weg auch mit dir und er nimmt auch deine Einwände ernst. Und auch wir wollen als Gemeinde skeptische Fragen nicht einfach unter den Tisch kehren. Wir wollen das ernst nehmen und wir wollen gerne darüber ins Gespräch kommen. Und Jesus geht individuell auf diese unterschiedlichen Männer hier ein. Und ich finde, auch an dieser Stelle leuchtet wieder sowas davon auf, dass wir sagen, es geht hier um eine gute Nachricht. Alle diese Männer waren keine besonders qualifizierten Leute, von denen man vorher gehört hätte, dass sie sich besonders geeignet hätte. Jesus hat kein langes Auswahlverfahren mit denen gemacht, kein, wie das heute in Neudeutsch heißt, Assessment Center durchlaufen, um die begabtesten Jünger irgendwie rauszufiltern. Wir müssen nicht erst die fromme Karriere vorweisen oder eine Erfolgsgeschichte präsentieren, um dann von ihm wertgeachtet zu werden, seine Jünger zu sein. Nein, er ruft von sich aus die ganz normalen Menschen. Und er ist dabei individuell. Er gibt dir die Zeit, die du brauchst, aber, das ist dann wieder das Beispiel Philippus, er fordert dich dann auch irgendwann mal raus, dich zu positionieren. Philippus, als Jesus ihm gesagt hat, folge mir nach, da musste er eine Entscheidung treffen. Will ich das oder will ich das nicht? In diesem Moment. Ich glaube, es kann manchmal ja auch so dieses Phänomen der langen Bank geben. Und wir denken immer, na, wir müssen das erst alles zu 100% abgeklärt haben. Und erst, wenn wir alles für uns irgendwie gefasst haben, dann sagen wir ja oder nein. Und manchmal ist es dann vielleicht auch ein bisschen vorgeschoben. Jesus stellt uns manchmal auch genau vor diese Entscheidung. Und vielleicht ist es auch für die, die jetzt schon länger so in diesem, ich sag mal, Schwebeprozess sind, anhand dieses Textes nochmal genau dieser Moment zu sagen, ja, Jesus spricht mich an und sagt, folge mir nach. Er spricht dich an und sagt, folge mir nach. Und er fordert so eine Entscheidung heraus. Aber so oder so wird anhand dieser Männer deutlich, es geht nicht einfach nur um ein theoretisches Konzept. Es geht nicht nur um das Fürwahrhalten von theologischen richtigen Aussagen. Ja, das ist auch wichtig, aber das ist eben nicht alles. Es geht darum, dass das mein Leben prägt. Und es ist gut zu wissen, was ich glaube. Und es ist gut, dass ich meinen Glauben und dass wir unseren Glauben auch in Worte fassen können, um manchmal auch Abgrenzungen treffen zu können. Aber ich finde es immer wieder spannend, bei all dem, was wir hier hören, zu überlegen, und welchen Unterschied macht es jetzt in meinem Leben, dass ich das glaube? Wo prägt diese Wahrheit mein Leben und wo ist es vielleicht nur etwas, was ich hier oben weiß, aber was in dem, was ich tagtäglich mache, null Auswirkungen hat? Vielleicht ein Beispiel, und ich will das jetzt niemandem unterstellen, aber wir singen ja hier ganz viele Lieder, wo es darum geht, dass Gott König ist. Dass Jesus der König ist, dass er der Herr ist. Welchen Unterschied macht diese biblisch absolut richtige Aussage, gegen die ich überhaupt nichts sagen will, welchen Unterschied macht das in unserem Leben? Wo ist Jesus in unserem Leben dann tatsächlich König und wo bleiben wir selber lieber auf dem Thron sitzen? Und welchen Unterschied würde das denn machen, wenn er tatsächlich König ist? Wo überlasse ich ihm wirklich diesen Platz und wo nicht? Und dann hat das Auswirkungen. Folge mir nach, das heißt, du kannst schon lange dabei sein. Aber es geht an dieser Stelle genau um die Entscheidung, willst du nur dabei sein oder willst du wirklich auf den Weg der Nachfolge dich begeben? Und ich glaube, an dieser Stelle ist es ganz wichtig, dass Nachfolge eigentlich nie alleine passiert. Es ist eine ganz persönliche Entscheidung. Aber auch in diesem Bericht sind schon gleich immer mehrere beteiligt. Da ist nie nur einer mit Jesus unterwegs. Und deshalb ist es uns wichtig, als Gemeinde das zu leben. Deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir das vielleicht nochmal in kleineren Einheiten durchdenken. Deshalb ist uns ja unter anderem auch dieses Thema Kleingruppen oder Hauskreise nochmal so wichtig, um einen Ort zu haben, um genau das auch miteinander zu durchdenken, zu überlegen, ja, was heißt es denn jetzt wirklich für meinen Alltag? Was heißt das in meinen Herausforderungen? Was heißt das in meinen Niederlagen und in meinen Kämpfen, das mal durchzuspielen, das durchzuringen und gemeinsam über so einen Weg nachzudenken. Das kann der Hauskreis sein, das kann der Jugendkreis sein, aber such dir solche Verbündeten, wenn du im Glauben wachsen willst und nimm diesen Glauben mit in den Alltag. Jüngerschaft heißt Leben mit Jesus, aber, und das ist das Zweite, es heißt eben auch Hören auf Jesus. Jesus lässt diese Jünger mit in seinen Alltag, aber es ist nicht nur Anschauungsunterricht, sondern es ist auch das, was er sagt. Und er redet und er sagt ja in diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, ganz unterschiedliche Dinge. Er lädt Einzelne ein, ihm nachzufolgen, zu sehen, wie das bei ihm ist. Er hat eine besondere, spezielle Botschaft für Petrus, was er für einen neuen Namen, für eine neue Identität bekommen soll. Und er hat noch wiederum eine andere Botschaft für Nathanael, mit dem er so einen Extraweg geht. Ganz unterschiedliche Nachrichten, ganz unterschiedlich ausführlich, ob es jetzt nur ein Folge mir nach war oder eben was Ausführlicheres. Aber ich glaube, der Punkt ist für alle drei der gleiche gewesen. Ob sie jetzt Andreas, Philippus oder Petrus oder Nathanael hießen, es war für sie alles erstmal etwas, was für sie überraschend und fremd und auch herausfordernd war. Und es war für sie der Punkt, wo sie überlegen mussten, was mache ich jetzt damit, was Jesus mir gesagt hat? Höre ich das und lege das irgendwo wieder ab oder lasse ich mich darauf ein? Folge mir nach, eine ganz klare Ansage, die herausfordert, ja oder nein. Und Philippus musste überlegen, lasse ich mich darauf ein? Und erkenne ich das, was Jesus sagt, auch wenn ich es nicht verstehe, der scheint den Überblick zu haben. Petrus wird sich gewundert haben, warum sagt Jesus ihm so etwas? Was soll er damit anfangen, wenn einer kommt und sagt ihm, und in Zukunft sollst du einen anderen Namen haben? Sagt er jetzt, der spinnt total, oder fängt er damit etwas an? Und Nathanael, der hat sich ja gewundert, warum weiß Jesus etwas über mich? Warum weiß der, dass ich da vor kurzem noch unter dem Baum vor meinem Haus gesessen habe, um ein bisschen Zeit in Ruhe zum Beten zu haben? Und dann am Ende, da gibt Jesus ja all denen noch so ein Versprechen und sagt, ihr werdet noch viel größere Dinge erleben, und wahrscheinlich haben sie das auch nicht verstanden. Was soll er jetzt damit? Was will er damit? Aber sie mussten sich darauf einlassen. Jüngerschaft ist eine Beziehung, wo wir mit Jesus leben, aber wo es eben auch immer darum geht, diesen Jesus in mein Leben reinsprechen zu lassen. Dass ich das höre, was er sagt, auch wenn ich vielleicht nicht gleich alles verstehe und auch wenn es vielleicht manchmal herausfordernd ist und auch wenn es das Potenzial hat, mein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Aber das ist die Herausforderung, Jesu Worte zu hören, in meinen Alltag mitzunehmen und darauf zu achten. Und auch da ist ja wieder die Frage, wo gelingt uns das in unserem Alltag? Wo haben wir bei all den Themen und Stimmen, die wir hören, die Zeit, auf Gottes Wort zu hören? Wo haben wir Zeit, darüber nachzudenken? Wo haben wir Zeit, das auf unser Leben anzuwenden? Wo ist es wirklich dann eine Lernsituation, eine Lebenssituation? Wo räumen wir uns die Zeit dafür ein, das zu hören, das zu lesen? Jesus kann uns im Alltag begegnen, aber er wird uns auch nicht immer auf irgendwelchen Wegen begegnen. Sein Wesen wird uns nicht auf irgendwelchen Wegen prägen, sondern indem ich seine Gedanken kenne und sie in meinem Leben einpräge und auf mein Leben anwende und mich davon durchdringen lasse. Und wir sind herausgefordert, uns dem auszusetzen, auch wenn du jetzt vielleicht genauso sagst, das, was ich hier höre, das sind erstmal ziemlich fremde Gedanken, klingt irgendwie ein bisschen seltsam. Auch wenn das vielleicht mal so ein harter Brocken ist, an dem man ziemlich lange rumkaut und denkt, ja, wenn das wirklich auch dazugehört, will ich das wirklich? Wo hast du diese Zeiten alleine? Und auch da wieder die Frage, wo hast du sie auch gemeinsam mit anderen? Ich glaube, das gemeinsam auch zu durchdenken, bewahrt auch vor Einseitigkeiten. Dass ich nicht immer nur das höre, was meine Lieblingsthemen sind. Dass ich mir immer die Dinge suche, die mir gerade passen, sondern dass ich mir auch mal etwas von anderen sagen lasse, auch wenn es mir gerade vielleicht nicht passt. Deswegen noch einmal diese Einladung, such dir Verbündete, ob das jetzt eine ganze Kleingruppe ist oder vielleicht auch eine Person, um gemeinsam Gottes Wort zu lesen. Wachstum geschieht dadurch, dass der Glaube in unseren Alltag mit hineinkommt und dadurch, dass wir hören auf das, was Jesus sagt. Aber Wachstum geschieht auch noch auf eine dritte Weise, und das ist der dritte Gedanke in diesem Text. Jüngerschaft heißt Reden von Jesus. Wie immer wir das jetzt nennen wollen, ja, ob du das Leben mit Jesus nennst oder Jüngerschaft oder wie auch immer, was auch immer du dem Ding für einen Namen gibst, es hat eine Dynamik, und das ist in dieser Geschichte auch so. Es zieht nämlich Kreise. Am Anfang sind es zwei Jünger, die werden von Johannes auf Jesus aufmerksam gemacht, und dann kommt so eine Bewegung in Gang, dass der eine wieder jemand mitbringt und der nächste, der getroffen wird, der bringt auch sofort wieder jemanden mit zu Jesus. Und das ist schon so ein Hinweis darauf, dass Jüngerschaft nie so eine Sackgasse ist, wo das Thema mal bei mir ankommt und dann kann ich mich freuen, juhu, ich bin ein Teil des Ganzen, ich gehöre zu Jesus. Nein, das geht irgendwie weiter, das ist auf Vervielfältigung angelegt. Es geht eben nicht um ein Ich und mein Jesus, dann ist alles gut, ich bin versorgt. Nein, es soll weitergehen. Das, was ich erfahren habe, das soll weitergehen an andere. Und so sendet Jesus ja dann später auch seine Leute aus und sagt, geht und teilt das mit anderen. Nicht nur ich mit Gott unterwegs, sondern gemeinsam mit Menschen über meinen Tellerrand hinaus. Und es ist ja klar, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann wären wir jetzt alle heute nicht hier, denn dann wäre das nie irgendwo bis hier nach Europa gekommen. Dann wäre das eine kleine Bewegung geblieben, die dann irgendwann auch wahrscheinlich wieder zum Erliegen gekommen wäre, denn es wäre ja nicht weitergegangen. Aber es soll weitergehen. Und ich finde es spannend, weil es ist ja manchmal auch herausfordernd. Ich finde es auch herausfordernd, Aber es braucht offensichtlich an der Stelle nicht erst eine lange Erfahrung. Also Jüngerschaft heißt nicht, ich lerne erst ganz viel und dann, wenn ich weiß, was die richtige Technik ist, wie ich jetzt auch irgendwie darüber rede, dann kann ich das irgendwie auch anwenden. Nein, die, die hier ganz frisch was erlebt haben, die sind am nächsten Tag gleich dabei, das auch wieder mit anderen zu teilen, weil das eben noch eine ganz frische Erfahrung ist. Und das heißt, du musst nicht erst alles wissen, du musst nicht erst alles verstanden haben, aber es geht einfach darum, das mit anderen zu teilen, was dir wichtig ist, das zu teilen, was du liebst. Und das ist nicht nur gut für die anderen, sondern das ist auch gut für mich. Denn es hilft mir, wenn ich über das rede, was mich beschäftigt. Es hilft mir, das selber für mich zu reflektieren, damit ich es auch wirklich in Worte fassen kann. Damit ich es vielleicht auch einfach für mich die Wahrheiten fassen kann. Man muss sich ja einfach nur ausmalen, was wäre passiert, wenn die 12 Apostel das alles für sich behalten hätten. Habe ich schon gesagt. Und es geht wirklich nicht darum, das irgendjemand überzustülpen. Und jetzt zu sagen, ich muss dir jetzt was aufzwingen, ich muss dir was reindrücken, ob das jetzt gerade passt oder nicht. Aber es ist wieder einfach diese ganz banale Frage, mit wem kannst du so unterwegs sein? Für wen kannst du so ein Zubringer sein zu Jesus? Und hier im Text sind es ja so die natürlichsten Beziehungen. Andreas bringt seinen Bruder mit, Petrus. Das war jetzt kein besonders großer Schritt, da musste er nicht besonders weit gehen, er musste seinen Bruder finden und offensichtlich stammten die auch noch aus der gleichen Stadt wie Philippus, die kannten sich vermutlich auch und Philippus kannte den Nathanael, also sie mussten gar nicht weit gucken, sondern es war so das Naheliegendste. Es kann im ganz naheliegenden Umfeld weitergehen. Und ich finde es so spannend, am Anfang ist es Johannes der Täufer und der zeigt einfach auf Jesus. Manche kennen vielleicht dieses Altarbild vom Isenheimer Altar, wo Johannes der Täufer mit so einem ganz langen Zeigefinger auf Jesus zeigt, als Hinweis auf Jesus. Und mehr braucht es eigentlich gar nicht. Ich muss nicht alle Fragen der Leute beantworten, ich muss nicht alle Themen für sie bearbeiten, ich muss sie einfach nur mitnehmen zu Jesus. Und dann kann er selber ihnen ja begegnen. Gelebte Jüngerschaft macht das aus, mit anderen unterwegs zu sein, in der Gemeinde und darüber hinaus und uns von Jesus füllen zu lassen und das dann auch weiterzugeben und mit anderen zu teilen. Und wir stehen jetzt ganz am Anfang dieser Reihe, das war jetzt heute so der Einstieg, folge mir nach und vielleicht sagst du jetzt, oh, das ist herausfordernd, also ohne wäre es ja irgendwie einfacher. Aber dann finde ich es wichtig, dass es immer der Jesus ist, der uns einlädt, der gekommen ist, bewusst für uns, der sich auf den Weg gemacht hat für uns, der diese Beziehung ermöglicht hat, der an der Beziehung interessiert ist, ohne irgendeine Bedingung. Das ist der, der uns ruft. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich das bewusst zu machen. Es ist nicht irgendjemand. Es ist nicht jemand, der seinen Vorteil aus uns ziehen will, sondern es ist der, der viel für uns gegeben hat. Und in diesem Sinne laden die Worte an Philippus auch dich ein, dich mit auf diesen Weg zu begeben. Folge mir nach.